Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Faszination Rennrad, der Podcast des Roadbike-Magazins. Ich bin Moritz, Redakteur, und ja, heute haben wir ein ganz spannendes Thema, von dem ich selber zur Abwechslung, böse Zungen sagen, das kommt häufiger vor, aber zur Abwechslung keine Ahnung habe, nämlich überhaupt keine Ahnung. Und zwar geht es um 24-Stunden-Rennen, und das bin ich persönlich noch nicht gefahren, aber mein Co-Moderator Erik. Hallo Erik.
Hallo, ja, schon zweimal und mit verschiedenen Ergebnissen.
Ja. Und ebenfalls ein 24-Stunden-Rennen gefahren ist unser Gast, nämlich Serafin Satzki vom Radlabor. Hallo, Sera.
Hallo, ihr zwei. Schön, dass ich da sein darf. Vielen Dank für die Einladung und ich freue mich sehr auf die kommenden Minuten.
Wir werden versuchen, dass du das auch hinterher sagst, dass es eine gute Zeit war. Wir werden sehen. Ganz am Anfang möchte ich erwähnen, dieses Thema ist ein Themenvorschlag gewesen von unserem Zuhörer und Roadbike-Leser Manfred Blum. Der hatte uns geschrieben, dass er dieses Thema 24-Stunden-Rennen mega spannend findet. Der hatte gleich noch Fragen und quasi die grobe Struktur des Podcasts mitgeschickt. Also ganz herzlichen Dank, Manfred, für diese Anregung. Und das gilt natürlich auch für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn ihr Ideen habt, Themenvorschläge für den Podcast, dann schreibt uns das gerne an podcast@roadbike.de. Ich habe es schon gesagt in der Anmoderation, ich habe gar keine 24-Stunden-Rennerfahrung. Und deswegen tatsächlich als allererstes an euch beiden Veteranen, die ihr das beide schon geschafft habt. Also warum? Warum 24 Stunden? Da schwiegen sie still. Ich hab's gewusst. Keine Antwort ist auch eine Antwort. Vielen Dank. Das war der Podcast Roadbike.
Bis zum nächsten Mal. Ja, weiß ich nicht, warum macht man das? Ich bin tatsächlich 2014 mal bei Rad am Ring damals gestartet. Es war eher spontan, weil ein Freund mich damals gefragt hat, ich glaube so 6 oder 8 Wochen vorher, die hatten ein Viererteam und denen ist aber spontan jemand abgesprungen, der konnte dann zu dem Tag nicht und der hat mich dann eben gefragt, so, ey, hast du da nicht mal Bock drauf? Und ich war da halt vorher so gar nicht, dass mich das irgendwie gereizt hätte, so wie du eigentlich. Und dann habe ich gesagt, ja, klar, also probiere ich mal aus und ist auf jeden Fall eine sehr eigene Erfahrung und man kommt an körperliche Grenzen, gerade wenn es dann so darum geht, auch 24 Stunden wach zu bleiben oder vielleicht auch nicht wach zu bleiben und irgendwie nur kurz Schlaf zu bekommen, kommen wir, glaube ich, nachher noch drauf auf das Thema, wie man sowas angeht. Aber das fand ich so total faszinierend, dass man auch wirklich so in der Nacht fährt. Bei Rad am Ring ist natürlich das Besondere, du fährst auf so einer legendären Rennstrecke auf der Nordschleife. Gibt ja auch andere Events in Deutschland, wo man das machen kann. Aber das ist schon, mir hat damals die Stimmung einfach total gut gefallen und dieses ganze Konzept, dass ich ja jetzt 2024 wieder am Start war und ja, ich auch 2025 tatsächlich auch wieder bei Rad am Ring an den Start gehen werde im Viererteam.
Sera, du hast im Vorgespräch gesagt, Erik ist das ja im Viererteam, aber du hast im Vorgespräch gesagt, du machst das sogar alleine. Also ist Korrekt. Das Herrschaftswissen der Sportwissenschaftlerin, die das einfach dann so mega wegsteckt? Oder was macht für dich da die Faszination aus?
Nee, also eigentlich bin ich da genauso reingestolpert. Es hat angefangen, dass ich mit meiner Familie bei mir in der Heimat die Mecklenburger Seenrunde gefahren bin. Das sind circa 300 Kilometer. Das habe ich jedes Jahr gemacht, zusammen mit Papa und Mama sozusagen. Mhm. Und irgendwann kam der Papa dann mal auf die Idee, du, hier ist so ein 600-Kilometer-Rennen, wollen wir nicht mal das in Angriff nehmen? Und so bin ich da vor 2 Jahren reingestolpert in das ganze Thema. Es macht einfach super Spaß, 24 Stunden lang sein Hobby machen zu dürfen. Und das hält mich eigentlich dabei. Mhm.
Da habe ich auf jeden Fall ganz viele Fragen, wie man das schafft, 24 Stunden durchzuhalten, weil ich bin im Viererteam hinterher schon immer wirklich völlig Matsche und brauche danach eigentlich eine ganze Woche, um mich zu erholen. Ich denke mir so, bei alleine sowas durchzufahren, das wäre mein persönlicher Endgegner.
Ja gut, richtig alleine bist du ja nie. Du fährst ja trotzdem in der Gruppe im Team, so habe ich es jetzt immer gemacht, mindestens zu zweit, dass man einen Gesprächspartner dabei hat. Und das macht das Ganze dann noch interessanter. Mhm.
Wir haben uns mal, auch unser Hörer, der das angeregt hat, folgende Themen überlegt. Natürlich die Vorbereitung, also wie wird man denn fit für sowas? Natürlich auch unter Berücksichtigung unterschiedlicher Anforderungen, halt eben für die 24-Stunden-Fahrer, aber auch für die Teamfahrer, also für die Solofahrer und die Teamfahrer. Dann das Thema quasi des Rennens selbst, also Pacing, Ernährung und Psyche. Und dann ganz wichtig natürlich auch für die Teamfahrer, wie gestaltet man die Pausen, dass die einen nicht völlig aus dem Leben schießen irgendwie, also dass man dann trotzdem auch später noch die Leistung bringen kann. Das sind die Themen, denen wir uns widmen wollen, und fangen wir tatsächlich mal ganz vorne an. Ich habe mir jetzt überlegt, mega Idee, ich melde mich da an. Jetzt würde ich denken, erster Impuls, 24 Stunden fahren, dann muss man auch im Vorfeld mega viele Kilometer gesammelt haben und vor allen Dingen lange Einheiten fahren. Stimmt das eigentlich, oder wie mache ich mich für sowas, wie bringe ich mich da in Form?
Grundsätzlich ja. Also es wird immer so gesagt, wenn man 300 Kilometer fahren möchte, sollte man mindestens 3000 vorher gefahren sein. Wenn du 400 fahren möchtest, solltest du mindestens 4000 vorher gefahren sein. Das ist so eine Milchmädchenrechnung. Grundsätzlich ist die Wissenschaft aber aktuell so weit, dass du nicht mehr die 5, 6, 7 Stunden am Stück im Sattel sitzen musst, bevor du zu so einem Rennen gehst. Da gibt es jetzt genug Trainingseinheiten, mit denen man das quasi simulieren kann. Ein bisschen intensiver fahren, Intervalle reinbringen, um eben nicht so wie früher diese richtigen Umfänge fahren zu müssen. Aber prinzipiell geht es schon darum, richtig viel Zeit im Sattel zu verbringen, bevor man an der Startlinie steht.
Es ist wahrscheinlich schwierig zu sagen, wie viele Kilometer muss man am Stück fahren können, weil das ja maximal von der Topografie abhängt. Also ich kann mir vorstellen, dass die 600 Kilometer in Brandenburg, die sind halt was anderes als die 24 Stunden auf dem Nürburgring, wo eine Runde 500 Höhenmeter hat. Das muss man ja vermutlich auch in der Vorbereitung dann berücksichtigen. Also auf was für eine Topografie lasse ich mich da ein, oder?
Jein, könnte man meinen. Aber grundsätzlich geht es ja wirklich darum, dass du in deiner gewissen Intensität die und die Zeit durchhältst. Heißt, 200 Watt am Berg sind ähnlich wie 200 Watt in der Ebene. Mhm. Also es geht wirklich darum, dass wir das System trainieren für die spezifischen Anforderungen. Und da ist es jetzt egal, ob ich 600 Kilometer in der Ebene fahren möchte oder eben auf dem Nürburgring. Wichtig ist eben, dass ich hier mein System trainiert habe, heißt mein Körper. Und damit meine ich dann immer die gewissen Maßstäbe VO2 Max und die Fauler Max. Also, dass wir wirklich eine hohe maximale Sauerstoffrate haben und eine sehr niedrige Laktatbildungsrate haben, weil das die zwei Begrenzer sind, die eben da meine Leistungsfähigkeit beeinflussen.
Das heißt also eine Mischung aus intensiven, sehr hochintensiven Einheiten, aber auch diesen längeren, ruhigen Grundlageneinheiten, die ja eigentlich in der modernen Trainingswissenschaft für alle, also eigentlich ja Brot und Butter mittlerweile sind, dass man so diesen polarisierten Ansatz eigentlich fährt, egal ob jetzt 24-Stunden-Rennen oder Radmarathon oder Swift-Rennen.
Ja, ganz genau. Darum geht es eben, dass die Wissenschaft genau das rausgefunden hat, dass man eben jetzt nicht jeden Tag die 5 Stunden im Sattel sitzen muss, sondern dass wir genau da immer hin und her wechseln können zwischen den ganz, ganz ruhigen, längeren Ausfahrten und eben Spitzen setzen können, um unsere VO2 Max zu erhöhen.
Mhm. Macht man da noch was dazwischen? Also ich sag jetzt mal dieses EB-Training oder sowas, oder ist es tatsächlich entweder richtig auf die Fresse oder richtig locker und lang dafür?
Das kommt jetzt ganz drauf an, wer da vor mir steht, wenn ich einen Plan schreiben würde. Mhm. Weil es ist ja immer wichtig, wo kommt die Person her, die das fahren möchte. Und wenn ich mir da jetzt deinen Stufentest angucken würde, Moritz, und wir sehen, okay, du kommst beispielsweise aus einer Spielsportart und du hast einen sehr, sehr stark ausgeprägten Kohlenhydratstoffwechsel, den werden wir halt bis nächsten Sommer nicht so weit senken können, dass wir sagen, okay, das funktioniert, sondern da könnte man sagen, wir gehen lieber an die andere Grenze, steigen die VO2 Max mit super intensiven Intervallen. Da ist das Training tatsächlich so individuell wie die Person selbst. Da muss man gucken, wo kommt die jeweilige Person her und wo wollen wir dann am Ende hin? Wie schlägt das Training auch bei der jeweiligen Person an? Mhm. Also bei dir können Hit-Intervalle ganz anders reagieren wie bei Erik. Mhm. Da muss man einfach schauen und den Prozess beobachten.
Ja, spannend.
Wenn sich das Training dann gar nicht so, also in den Grundformen gar nicht so unterscheidet, gibt es trotzdem so Trainingsinhalte oder Trainingseinheiten, die man spezifisch für so ein Event machen sollte. Ich denke jetzt mal so daran, wenn ich jetzt im Viererteam unterwegs bin und wenn ich jetzt so bei, ich kenne es jetzt nur vom Rad am Ring, ich kenne es nicht bei anderen Veranstaltungen, aber da die meisten Leute starten schon irgendwie im Viererteam, in dieser Viererstaffel. Und da ist ja die Herausforderung gar nicht, ich muss jetzt irgendwie 24 Stunden am Stück Rad fahren können, sondern ich muss ja, von den 24 Stunden fahre ich ja eigentlich nur 6 Stunden, wenn jetzt alle irgendwie gleiches Leistungsniveau haben. Aber ich muss ja über 24 Stunden immer wieder mal für eine Dreiviertelstunde oder Stunde aufs Rad, je nachdem, wie lange ich eben brauche für die Runde. Gibt es da irgendwie Trainingseinheiten oder spezifische Workouts oder Tage, die man gestalten kann, um diese Anforderungen vorab zu simulieren?
Ja, das ist eben der Riesenunterschied zwischen Solo und Teamfahren. Während ich bei Solo wirklich versuche, im Rennen immer ja im GR2-Bereich zu bleiben, unter der Schwelle, möchte ich ja im Team versuchen, ich sag mal, maximale Leistung zu bringen. Heißt, wenn ich das jetzt aufteile auf jeder fährt eine Stunde, möchte ich eine Stunde ungefähr an der Schwelle fahren, was ja für einen Solofahrer überhaupt nicht in Frage kommen würde. Und damit haben wir schon mal 2 verschiedene Trainingsprozesse für die 2 unterschiedlichen Anforderungen. Was heißt, der Solofahrer, der fährt sehr, sehr viel G1, vielleicht auch G2-Intervalle, ab und zu auch wirklich Hit-Einheiten, während ich jetzt einem Teamfahrer wirklich auch viel EB aufgeben würde, also Entwicklungsbereich, dass der seine Schwelle kennenlernt, allein das Körpergefühl. Und dann kann man das steigern bis 10, 15, 20 Minuten Intervalle dort an der Schwelle zu fahren.
Ja, wenn ich mir tatsächlich so die Leistungsdaten anschaue von der Runde Rad am Ring, da ist irgendwie wirklich ganz viel, ist natürlich Rollen, weil es ganz viel bergab geht und mit hohen Geschwindigkeiten. Dann hast du aber auch immer wieder so kleine Gegenwellen. Also wer zum Beispiel die Fuchsröhre kennt, wo man knapp 100 km/h oder manche erreichen sogar noch mehr, da runterkommt, dann kommt diese Gegenrampe und die ist halt, wenn du da einmal hochsprintest, bist du halt 30 Sekunden schneller oben, als wenn du da, ich sag jetzt mal nur GA2 oder EB fährst. Also das ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie, wenn ich meine ganzen Runden mir hinterher anschaue, dass ich da nur irgendwie Schwelle gefahren bin, sondern da ist von Rollen bis 600 Watt ist da alles dabei bei mir.
Aber auch das ist ja wichtig. Sowohl Solofahrer als auch Teamfahrer sollten versuchen, möglichst konstant zu fahren. Heißt, bergauf nicht abschießen und bergab rollen lassen, sondern wenn man mithilfe von einer Leistungsdiagnostik deine Bereiche hätte, wäre meine Aufgabe an dich, Erik, versuch bitte die ganze Zeit 250 Watt zu fahren. Was heißen würde, was jetzt bei dir wahrscheinlich der Fall wäre, du hast ja deine Durchschnittsleistung und die Normalized Power. Heißt, wenn du bergauf dich abschießt, bergab aber rollst, sind beide Werte super unterschiedlich. Das kann sein, dass deine Durchschnittsleistung trotzdem 250 Watt sind, aber Normalized halt ja viel geringer oder viel höher, je nachdem, wie du gefahren bist. Aber dein Ziel wäre eben, so konstant wie möglich die ganze Runde zu fahren. Also auch bergab treten. Und eben nach der Fuchsröhre nicht aus dem Sattel zu gehen und all in, sondern schalten, schalten, schalten und langsam hochrollen in dem Fall.
Fühlst du dich jetzt ertappt, weil du es falsch gemacht hast oder hast du es tatsächlich so gemacht?
Ja, vielleicht hätte ich es dann doch anders machen sollen, als ich es gemacht habe. Man will ja immer den Schwung irgendwie mitnehmen und man will ja so, ich weiß nicht, irgendwie immer so die schnellstmögliche Runde fahren, weil man will ja so schnell wie möglich an den nächsten übergeben und nicht irgendwie, oh, ich habe mir ein bisschen Zeit gelassen, das Rennen ist ja noch lang, da kommen ja noch 4, 5 Runden.
Aber je nachdem, wie man für sich das Rennen auch plant als Team, Davon hängt doch wahrscheinlich auch ab, wie man trainiert, weil die Anforderungen dann ja auch unterschiedlich sind.
Ganz genau.
Gehe ich mal davon aus. Also wenn es darum geht, du sollst halt echt da durchpowern irgendwie und jeder fährt so schnell wie möglich die Runden, dann ist es ja wahrscheinlich ein anderes Thema, als wenn man nur sagt, man fährt da halt auf Ankommen irgendwie.
Ja, und das ist halt der große Unterschied, ob man sagt, wir fahren ein Rennen oder wir fahren aus Spaß an der Freude und machen mit. Das muss man natürlich im Training auch immer sehen, das beobachten. Das ist genauso wie die Anforderung zwischen Solo- und Teamfahren. Darauf spielt immer das Training ab. Aber wenn man sagt, man fährt ein Rennen, dann möchte man so fit wie möglich an der Startlinie stehen. Und dann wäre auch wirklich der Fall, okay, wir gehen das ganze Projekt von vorne strukturiert an. Heißt, jeder kriegt seinen individuellen Plan. Heißt auch individuelle Race-Strategie in dem Falle.
Das finde ich insofern interessant. Das geht jetzt natürlich schon sehr in Richtung Pacing, aber wahrscheinlich hängt in dem Fall, steht das Pacing wahrscheinlich schon ganz am Anfang und danach richtet sich ja dann, was ich trainieren muss, als jetzt beim vielleicht Radmarathon, wo man irgendwie erstmal trainiert und dann macht man irgendwie das Pacing in der Woche oder in den 2 Wochen zuvor. Also fast schon vom Pacing her quasi das Training gedacht und nicht andersrum.
Jein. Beides hängt nämlich mit dem eigenen Stoffwechsel zusammen. Wie fit bin ich aktuell? Wie schlägt eben das Training auf den Stoffwechsel, auf den Körper an? Und dann passt man das Pacing natürlich demnach auch wieder an. Aber in erster Linie steht immer die Frage Solo oder eben Team. Weil das hat schon ganz unterschiedliche Anforderungen. Dann steht die Frage, wird es eine gemütliche Ausfahrt oder wird es eben ein Rennen? Und dann kann man den Trainingsplan angehen und den geht man eben so an, was bringt die Person mit?
Was würdest du sagen jetzt bei einem durchschnittlich trainierten Menschen, der seit ein paar Jahren schon Rennrad fährt und der hört jetzt die Folge und sagt, ach, ist doch eigentlich ganz nice, ich melde mich da jetzt mal an. Und habe jetzt, sagen wir mal, egal welches Event, aber dann natürlich so Hochsommer ist das ja meistens, habe jetzt 6 Monate, sagen wir mal, Zeit. Wie sind da so ganz grob die Trainingsphasen und mit was für Wochenstunden sollte man rechnen, um gut durchzukommen, jetzt mit einer auch durchschnittlichen Arbeitsbelastung, also niemand, der irgendwie nur halbtags arbeitet und da richtig Gas geben kann, sondern einfach so ein Durchschnittskunde, der jetzt käme. Was würdest du da empfehlen?
Das unterscheidet sich tatsächlich nicht von anderen Saisons, ob es jetzt Triathlon oder Radsport ist. Heißt, wir starten erstmal ganz gemütlich mit den Grundlagen, dass wir das Fundament ausbauen. Jetzt sitzen wir meistens alle auf der Rolle. Heißt, hier sind auch mal ein paar Intervalle auf dem Plan. Immer mit diesem 80-20-90-10 Prinzip, heißt 80% locker fahren, 1 Stunde, 1,5 auf der Rolle und 20% der Wochenstunden, des Wochenumfangs kann ich dann nochmal Intervalle machen. Das geht so bis Februar, März, je nachdem eben wann das Highlight ist. Dann starte ich in diese Base-Phase, dass ich darauf aufbaue, was ich jetzt habe. Ich werde ein bisschen intensiver, baue Intervalle ein. Dann je nachdem eben, was der Plan ist, fahre ich Einzel, fahre ich Team, dass ich eben GA2-Intervalle oder EB-Intervalle mit einbaue. Im besten Fall tatsächlich auch für so einen vorhabenden Trainingslagereinbau, dass ich im März, April schon mal ordentlich Stunden im Sattel sammeln kann. Weil da geht es dann wirklich darum, Grundlagen en masse zu sammeln, um dann nochmal reinzugehen bis zum Event und ja an den Stellschrauben zu schrauben, die man noch modifizieren kann und verbessern kann. Da geht es dann auch wirklich in die Einzelheiten mit Ernährung, mit Equipment und so weiter.
Thema Grundlage. Nach meinem Verständnis ist es ja auch, egal ob ich als Einzelstarter oder im Team starte, insofern wichtig, der Einzelstarter braucht es natürlich, um überhaupt diese 24 Stunden, die er im Idealfall ja nonstop fährt, durchhalten zu können. Der Teamfahrer braucht es ja wahrscheinlich, um sich dazwischen besser erholen zu können, oder? Weil mit besserer Grundlage steigt meines Wissens nachher auch die Regenerations- Fähigkeit?
Das ist richtig. Grundlagenausdauer definiert sich ja dadurch, dass ich es lange halten kann, dass ich mich schnell regeneriere. Grundsätzlich schadet Grundlage wirklich keinem. Also ganz, ganz sachte Intensität. Es ist tatsächlich langweilig, wenn man es richtig macht. Man kommt kaum ins Schwitzen. Das fehlt auch vielen, wenn wir uns so die Tests angucken von denen, die zu uns ins Labor kommen. Da nicht vor Scheuen 1-2 Stunden wirklich ganz, ganz ruhig zu fahren. Das ist immer besser als diese ganzen Mischeinheiten, die dann am Ende wirklich überhaupt nichts bringen. Hm.
Verstehe ich das richtig, dass jemand, der durchschnittlich gut trainiert ist und dann so den normalen Jahresaufbau macht, eigentlich aber auch ohne so richtig spezifisches Training sowas durchaus mal mitfahren könnte?
Ja, also ich sage ja, wenn man dann anfängt im März lange Einheiten zu fahren, also damit meine ich dann halt 4-5 Stunden auch mal zu fahren, in die Spezifika reingeht, heißt dann auch mal nachts fahren, heißt dann auch mal eine Rennsimulation machen. Mhm. Aber wer 300 Kilometer fahren kann, der kann auch 24 Stunden fahren, weil das ist tatsächlich dann alles nur noch Kopfsache.
Kopfsache, haben wir ja gesagt, ist ein ganz wichtiges Thema, was wir gleich auf jeden Fall auch noch machen wollen. Jetzt hast du aber gerade gesagt, Wettkampfsimulation, das finde ich total spannend. Also wie kann sowas aussehen und wann sollte das passieren? Also wie weit vor dem Hauptevent?
Schön wäre es, wenn so spätestens 2 Wochen vor dem Event mal passiert. Also die spezifische Rennsimulation heißt, ein Team kann sich auch mal versammeln, damit auch die Wechsel geübt werden und mindestens ein Durchgang mal durchgegangen wird. Das Fahrer 1 startet, dann fährt jeder Fahrer für sich seine Bereiche, seine Intervalle. Heißt jetzt nicht, dass jeder seine volle Stunde voll durchfahren muss. Heißt, wir simulieren nur, man fährt Grundlage, man baut Intervalle ein, je nachdem, wo oder wie gut austrainiert die jeweiligen Fahrer sind, dass man mal 2-3 Mal in die Spitzen kommt, fährt, Intervalle fährt. Für einen Einzelfahrer wären es dann halt G2-Intervalle von 20 Minuten und dass man dann wirklich auch mal den Wechsel übt, die Abläufe übt. Wer macht was wann? Wie kann ich mich am besten erholen, dass man das eben als Team auch alles mal durchgespielt hat?
Wie sieht so ein Wechsel aus, muss ich ganz kurz fragen, weil ich das ja noch nie gemacht habe. Also ist das wie so ein, wie beim 4x100-Meter-Lauf, dass es so einen Staffelstab gibt, der muss überreicht werden? Oder reicht es abklatschen? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Also ich kenne es von Rad am Ring. Du kriegst quasi von der Veranstaltung so eine Trinkflasche, die ist versiegelt. Da ist dein Transponder drin. Und diese Trinkflasche übergibst du quasi. Und das kannst du natürlich, du kannst an deiner Parzelle, wo du zeltest, dann anhalten und das dem Nächsten geben. Wir haben tatsächlich letztes Jahr so gemacht, wer ankam, hat die Flasche schon hoch über dem Arm gehalten und gewunken. Dann haben derjenige, der schon bereit stand, hat gesehen, ah, da kommt mein Mann, ist schon mal losgerollt. Und dann wurde wirklich so bei, also wir haben das kurz vor dieser Schikane, wer den Nürburgring kennt, wo oben die Coca-Cola-Kurve ist, wo es dann in die Boxengasse reingeht, da hatten wir unsere Parzelle. Wir haben das bewusst dort gemacht, damit es eben, oder haben bewusst dort gebucht, weil es halt leicht berghoch ging, da ist man nicht so wahnsinnig schnell. Da konnte man dann die Flasche so bei 20-25 km/h ganz, ganz gut übergeben, um einfach, also unser Mantra war, die Flasche muss immer in Bewegung sein. Klappte bis 5 Uhr nachts, aber dazu kommen wir noch.
Ja, nicht schlecht, okay. Darf man nur halt nicht irgendwie dann nach einer Runde kommen und sagen, ich habe aus Versehen die falsche Trinkflasche weggeworfen, weil ich wollte Gewicht
machen. Das ist schon mal ein Freund von mir passiert, der, vor ein paar Jahren, der hat versehentlich seine Trinkflasche dem Nächsten gegeben und hatte den Transponder dann noch am Rad, als er in der Parzelle saß.
Und der wurde dann geteert und gefedert.
Das weiß ich nicht, also ich war nicht dabei.
Ja, okay. Wie schaut es aus, auch nochmal zurück zum Training im Vorfeld? Muss man in puncto Ernährung irgendwas Besonderes beachten? Oder ist es auch eigentlich, dass wenn man sich gesund ernährt, dann muss man in einem Jahr, wo man jetzt ein 24-Stunden-Rennen hat, nichts noch spezifisch anders machen?
gute, gesunde, umfangreiche, ausgewogene Ernährung ist natürlich für jeden Sportler das Muss. Das ändert sich jetzt auch nicht mit einem 24-Stunden-Rennen. Und da ist einfach so, es gibt spezifische Einheiten, wo die Ernährung ein bisschen wichtiger ist. Das sind so kohlenhydratreduzierte Einheiten, wo es dann vorab immer so eine kleine Anleitung gibt. Achte mal drauf, 2, 3, 4 Stunden vor dem Training weniger Kohlenhydrate zu essen. Das ist dann immer Ernährung, die speziell mit dem Training zu tun hat. Aber alles drumherum, kohlenhydratreich, Proteine, je nachdem, in welcher Phase man vom Training sich befindet. Also bin ich gerade in einer Phase, wo es wirklich umfangreich ist oder gerade in einer Entlastungswoche. Da muss man die Ernährung immer so ein bisschen anpassen. Aber wenn man sich ausgewogen ernährt, kommt man da gut an die Startlinie. Alles, was eben neben Training und Rennen stattfindet.
Mhm. Ja, und bei mir werden selber wahrscheinlich einfach Kohlenhydrate. Also Carboloading vorher machen und dann wahrscheinlich...
Und währenddessen?
Währenddessen auch. Also ich habe tatsächlich auf dem Rad immer irgendwie so... Ich hatte immer so noch eine halbe Flasche mit, wo ein bisschen Kohlenhydratpulver drin war, weil mehr als eine halbe habe ich nicht gebraucht pro Runde und alles andere ist dann nur Gewicht. Und dazwischen dann einfach ja Nudeln gegessen, Reis, quasi den Speicher wieder aufgefüllt, bis man dann eben in 2,5, 3 Stunden wieder dran ist.
Ja, das ist natürlich rennspezifisch und da muss man schon taktisch rangehen und das vorher auch üben. Heißt, schon von vorne weg, wenn Einheiten länger als 60, 90 Minuten sind, in der Einheit schon verpflegen, heißt Kohlenhydrate zu sich nehmen. Da auch schon ausprobieren, was vertrage ich denn eigentlich? Kann ich die klassische Gels nehmen? Vertrage ich Riegel besser oder mische ich halt das Kohlenhydratgetränk mit in meine Wasserflasche, so wie du es gemacht hast? Das gerne schon im Training üben, gerne auch schon jetzt damit anfangen. Und im März, April wirklich rausfiltern, was vertrage ich nicht, was möchte ich auch im Rennen zuführen. Weil im Rennen geht es darum, bei Einzelstartern essen, essen, essen. Da muss alles rein, was geht. Da sprechen wir so von 90 Gramm Kohlenhydrate die Stunde. Das sind dann halt schon mal 3, 4, 5 Gels. Wenn man sich die Masse anschaut, das muss man wirklich üben. Und auch für Teamfahrer, die jetzt nur 1,5 Stunden im Sattel sitzen pro Runde, auch die sollten während des Rennens immer schon essen, weil das natürlich auch die Regeneration verkürzt.
Das heißt, auch wenn ich nur zum Beispiel jetzt am Nürburgring, ich weiß nicht, wie da jetzt der Rundensplit ist, aber wenn das so 1 Stunde ist, wo ich bei einer normalen Ausfahrt jetzt vielleicht auch nicht unbedingt was essen würde, wenn ich in so einem 24-Stunden-Ding bin und ich habe 1 Stunde nur und dann bin ich vielleicht 3 Stunden, 4 Stunden gar nicht im Einsatz, dann ballere ich mir trotzdem in der Stunde auch schon was rein.
Ganz genau, weil anders als zu deinen normalen Ausfahrten hast du dann nicht 24 Stunden zur Regeneration, sondern musst dann halt wieder nach einer gewissen Zeit im Sattel sitzen. Mhm. Klar musst du dann nicht die 90 Gramm die Stunde zu dir nehmen, weil du anders fährst. Aber ich würde schon so mit 60 Gramm Kohlenhydrate die Stunde rechnen, die du auf der Runde auf dem Rad schon zuführst. Mhm.
Weil ich hätte jetzt auch gesagt, man hat ja danach dann in der Pause, hätte man ja Zeit auch was Richtiges zu essen. Also man müsste ja gar nicht jetzt auf der 1 Stunde sich mit Riegeln oder Pulver oder Gel vollstopfen, sondern man könnte ja danach dann eben Nudeln essen oder dass man, wenn man da vielleicht Probleme hat beim Radfahren, bei hoher Belastung solche Sachen zuzuführen, dass man das dann vielleicht auf dem Rad ein bisschen reduziert und dafür dann die Pause nutzt, die ich ja sonst im Training nicht habe, um mir da irgendwie Nudeln, ich halte ja nirgendwo an und koche mir erstmal Nudeln. Also ich mache das zumindest nicht. Wie sieht's denn mit, wenn man jetzt diese als Team fährt, wie sieht's denn da mit der Proteinaufnahme aus in den Pausen? Macht das Sinn, um Regenerationsprozesse zu verstärken? Oder ist das Quatsch, weil die Regeneration in diesen 3 Stunden Pause sowieso nie vollständig abgeschlossen wird?
Nein, das macht total Sinn, nach der Ausfahrt innerhalb dieser ersten 30 Minuten Erholung einen Recovery Shake zu nehmen. Heißt eine Mischung aus Kohlenhydraten und Protein, weil die dann noch schneller ins Blut fließen und einfach die Erholung noch schneller starten kann.
Okay.
Muss ich in puncto Equipment irgendwie was Besonderes beachten, was Besonderes dabei haben? Oder ist das einfach, Fahrrad ist so wie immer und Klamotten auch so wie immer? Also was könnte das sein, was man anders macht oder was man spezifisch braucht?
Das kommt jetzt auch ganz drauf an, wo fährst du und wie fährst du? Also das ist mit Sicherheit einer der größten Unterschiede auch zwischen Solofahrern und Teamfahrern. Mhm. Während hier ein Teamfahrer ganz normal auf seinem Fahrrad sitzen kann, weil es halt maximal eine Stunde, anderthalb sind, da sollte der Solofahrer noch spezifischer reingehen und wirklich ins Detail schauen. Heißt, die Hose, die sich im Training am besten bewährt hat, anziehen natürlich. An der Sitzposition muss jetzt auch nichts mehr geändert werden vor dem Rennen. Das sollte auch alles schon vorher passiert sein. Und dann gibt es so kleine Tricks wie doppeltes Lenkerband, weil es einfach angenehmer ist für die Hände. Es gibt so 2-3 Feinheiten, die man auch mit den Schuhplatten machen könnte, um ein bisschen mehr Entlastung in die Wade zu bringen. Aber das sind alles Details, die sollten sich halt schon Anfang des Jahres etabliert haben und nicht erst vor dem Rennen.
Mir fällt so spontan so aus meinen Teilnahmen ein, also als ich damals das erste Mal am Nürburgring gestartet bin, der Scharfrichter ist ja die hohe 8, da haben diese letzten 200-300 Meter haben ja bis zu 18%. Und ich habe damals in Norddeutschland gewohnt, bin da Rennrad gefahren, Berge kannte ich nicht, also die kann ich nur aus dem Fernsehen, was das Radfahren anging. Und mein Kumpel, mit dem ich mitgefahren bin, der war schon mal dort gestartet. Und ich hatte als Übersetzung 39,25, das war mein kleinster Gang. Und den habe ich halt auch eigentlich nie gebraucht im Training. Und er sagte zu mir, ich habe noch eine 28er Kassette zu liegen, die montiere ich dir drauf. Und ich habe noch gesagt, hey, du, spar dir die Mühe, musst du nicht machen wegen mir, komm da schon irgendwie hoch. Und er hat gesagt, nee, ich mach dir das auch. Und ich so, na gut, dann ne, tu dir keinen Zwang an. Und nach der ersten Runde, als ich wieder in die Parzelle kam, bin ich vor ihm auf die Knie gegangen und habe gesagt, vielen Dank, weil mit der 25er hätte ich es nicht geschafft, an der hohen 8 ohne zu schieben hochzukommen. Also das wäre tatsächlich, sich da wirklich das Streckenprofil mal anschauen. Es gibt ja auch 24-Stunden-Rennen auf dem Lausitzring. Der ist zum Beispiel komplett flach. Da würde ich sagen, hohe Laufräder und kleine Kassette und großes Kettenblatt. Ja. Tatsächlich, weil du gerade Hose sagtest, fiel mir ein, ich habe in diesem Jahr den Fehler gemacht. Ist jetzt ein bisschen unappetitlich, aber ich habe so gedacht, ja, den Einteiler, den ich anhatte, den lasse ich halt an. So, weil den ziehst du nicht nach jeder Runde aus und dann wieder an. Aber da kann ich nur den Tipp geben, so nach spätestens 2 oder 3 Runden sollte man eine andere, egal ob jetzt Einteiler oder Hose, sollte man eine andere Hose anziehen. Weil das hat irgendwann hinten raus dann doch üble Sitzprobleme gegeben.
Hinten raus,
ja. Weil hinten raus im wahrsten Sinne des Wortes. Weil natürlich durch das Schwitzen und das Salz du natürlich dann also zusätzlich einfach Reibung erzeugst. Also man sollte sich für so ein 24-Stunden-Event auch im Team, würde ich sagen, mal mindestens 3 Hosen einpacken. Wenn nicht, vielleicht sogar noch eine 4. Mhm. Ich weiß nicht, wie das bei euch Einzelstartern, wie ihr das handhabt.
Da man ja auch immer durch die Nacht fährt, habe ich es jetzt immer so gehandhabt, dass ich quasi, sobald es dunkel wird, auf die lange Radhose gewechselt habe und mir dann aber zum Hellerwerden wieder eine frische, kurze angezogen habe. Mhm. Also auch da wechselt man die Hosen, weil, wie du sagst, das Salz in der Hose, das kann so biestig werden. Lieber einmal mehr gewechselt, als da die Schmerzen zu haben.
Mhm. Und du hast natürlich gerade Dunkelheit gesagt. Licht ist natürlich ganz, ganz entscheidend. Also ich glaube, wenn du kein Licht am Rad hast, wirst du, glaube ich, auch, also ja, das ist quasi Vorschrift, also du wirst dann wahrscheinlich aus dem Rennen genommen, wenn du da kein Licht hast.
Sera, du hattest eben gesagt, auch dieses im Dunkeln fahren, auch trainieren. Warum?
Ja, zum einen einfach Equipment-Test. Welches Licht passt denn überhaupt? Also Licht ist ein sehr, sehr großes Thema. Einfach ausprobieren, welche Lampe passt auch zu einem, welche gefällt mir, wie lange halten überhaupt die Akkus, weil die ganzen Angaben, die stimmen dann tatsächlich hinten und vorne nicht. Hat ja auch immer mit der Temperatur zu tun, mit der Feuchtigkeit, sonst was. Also das alles einmal durchspielen. Und dann ist in der Dunkelheit fahren auch richtig schwierig für den Kopf. Also du bist schon ermüdet, der Kopf ist müde. Und dann hast du nur diesen kleinen Lichtkegel vor dir, der sich bewegt. Du siehst gar nicht, was sich links und rechts bewegt. Zumindest wenn du jetzt in der Natur unterwegs bist und keine Scheinwerfer hast. Und dann denkst du dir, boah, ich bin richtig, richtig schnell unterwegs. Und dann guckt man aufs Tacho, dann sind es 23 km/h und nichts passiert. Das würde ich schon 2-3 Mal vor dem Rennen einfach mal testen, in die Nacht fahren. Es muss ja auch nicht die ganze Nacht durch sein. Mhm. Oder einfach mal den Wecker stellen, 2 Uhr morgens aufstehen und aufs Rad gehen und in den Morgen reinfahren, dass man das einfach mal erlebt hat.
Mhm. Das ist tatsächlich ein guter Tipp, weil ich habe bei meiner ersten Teilnahme damals, habe ich mir einfach so eine Clip-on-Leuchte, die ich an meinem Stadtrad irgendwie hatte, die habe ich mir dann so vorne auf den Rennradlenker einfach geklemmt und die ist aber immer so nach unten gerutscht beim Fahren und dann hat die halt wirklich so einen Meter vor mein Vorderrad geleuchtet und ich konnte halt machen, was ich wollte. Die rutschte sofort wieder runter. Ich hätte das halt mal üben sollen und ich musste die Fuchsröhre halt wirklich langsam runterfahren, weil ich halt wirklich, ich wollte nicht mit 100 km/h in die Dunkelheit fahren und da habe ich halt so viel Zeit allein auf der Runde verloren. Also das ist echt ein guter Tipp, solche Sachen mal auszuprobieren und wirklich zu wissen, mein Setup, das funktioniert oder das funktioniert nur unter den und den Umständen oder das hat die und die Tücken, mit denen kann ich aber umgehen. Das hilft extrem. Mhm.
Du hattest gerade nochmal das Stichwort auch für den Kopf. Wie kann man den Kopf im Vorfeld schon trainieren, auch über das Fahren im Dunkeln hinaus? Das ist ja nur ein spezifischer Aspekt, aber wie kann ich mich auf vielleicht zu erwartende Krisen oder wenn es mal nicht läuft, wie kann man sich da vorbereiten?
Das ist ja auch sehr unterschiedlich, je nachdem, wie die Menschen denken. Also ich bin zum Beispiel ein Typus, ich bereite mich das ganze Jahr auf dieses Rennen vor. Ich habe richtig Lust auf das Rennen. Ich freue mich einfach nur an der Startlinie zu stehen und freue mich auf jede einzelne Stunde, die ich da im Rennen sein darf. Also es ist wirklich ich darf jetzt 24 Stunden mein Hobby machen. Man portioniert sich das dann in kleine Einzeletappen. Man weiß, okay, da ist die Verpflegung oder hey, nach 20 Minuten, da gönne ich mir dann halt mal das und das oder hier habe ich mein Lieblingsgel, dann gibt es halt nach 30 Minuten mein Lieblingsgel. Dass jeder selbst lernt, wie er sich motivieren kann, um das dann auch für sich selbst nutzen zu können. Also sei es über Essen oder in die Landschaft gucken, auf jeden Fall Einzeletappen setzen und sich darüber motivieren.
Wir haben ja vorhin schon mal so ein bisschen über das Pacing im Rennen gesprochen und was da natürlich auch ein interessanter Faktor ist, gerade bei den Teams, ist natürlich, wie man das als Team irgendwie sich aufteilt. Also ich habe zum Beispiel 2014 haben wir das damals so gemacht, dass wir nachts entschieden haben, dass jeder, der dran ist, Doppelrunden fährt, also 2 Runden am Stück. Hintergrund, damit die anderen quasi mehr Zeit haben, um vielleicht auch mal wirklich die Augen zuzumachen und mal irgendwie 2-3 Stunden Schlaf zu bekommen. Hat natürlich den direkten Nachteil, du kannst natürlich 2 Runden, mit denen du jetzt am Stück dran bist, nicht so durchprügeln, wie wenn es nur eine wäre. Aber du baust ja darauf, dass sich das langfristig auszahlt, indem du eben einmal so diesen Minischlaf mal bekommen kannst. Was würdest du sagen, macht da mehr Sinn? Ist es besser, gar nicht zu schlafen? Oder ist es besser, zumindest irgendwie kurz diese 2-3 Stunden, wie viel das dann auch sein mögen, wahrzunehmen und zumindest so ein bisschen Erholungsschlaf zu bekommen?
Auch das ist super typenabhängig. Also ich habe mal gehört auf die Vorbereitung aufs Race Across America, da wurde rausgefunden, dass nach 12 Minuten die Regeneration so weit ist, dass sie quasi in den nächsten 24 Stunden nicht weiter fortschreitet. Heißt, die haben das maximal ausgedehnt und immer nach 12 Minuten gewechselt, die einzelnen Fahrer. Weil nach 12 Minuten ist nichts weiter passiert. Erst dann wieder, wenn man sich richtig hingelegt hätte zum Schlafen. Heißt auch, wenn man jetzt nur ein 2- oder 4er-Team hat, wie beim Nürburgring, da habe ich ja gar nicht die Möglichkeit, so lange Pausen zu machen. Heißt, da wäre wirklich nur Powernap möglich und dann auch halt nur diese 10, 15 Minuten hinlegen und nicht eine halbe Stunde, weil dann ist die Gefahr zu groß, dass man in diese Tiefschlafphase fällt und aus diesem Loch wieder rauszukommen, ist einfach umso härter.
Das habe ich nämlich in diesem Jahr oder beziehungsweise 2024 habe ich das feststellen müssen. Wir waren auch wieder im Viererteam. Und einer von uns ist aber krank geworden, war schon so ein bisschen angeschlagen und wollte aber natürlich das Team nicht im Stich lassen, ist trotzdem mit an den Start gegangen und hat nach zwei Runden gemerkt, okay, es geht gesundheitlich immer weiter bergab, es geht einfach nicht mehr weiter. Und wir anderen drei haben dann überlegt, okay, was machen wir jetzt? Bleiben wir bei unseren, wir wechseln nach jeder Runde, was bei uns so im Schnitt um die 50 Minuten war. Also man war dann nach 2,5 Stunden Pause wieder dran. Oder gehen wir auf die Doppelrunden? Und wir haben uns entschieden, nee, wir bleiben bei den Einzelrunden. Und dann ist halt um 5 Uhr morgens genau das passiert. Ich bin dann irgendwann, als ich nicht dran war, ich konnte mich einfach nicht mehr wach halten, war einfach so kaputt, dass ich wirklich im Stuhl eingeschlafen bin. Und das waren, glaube ich, auch mehr als 30 Minuten. Und bin dann irgendwann hochgeschreckt und gemerkt, ja, du musst dich jetzt mal langsam fertig machen, du bist gleich wieder dran. Und ich glaube, 5 Minuten später oder so war auch schon die Ablösung. Und dann bin ich aufs Rad gegangen, habe, wie gesagt, vor 5 Minuten noch tief und fest geschlafen und habe halt so wirklich schon an diesen ersten Wellen, also der erste Teil der Strecke am Nürburgring geht ja meistens bergab, da habe ich schon gemerkt, okay, wo ich hier vorher immer mit 600 Watt hochfahren kann, kann ich jetzt noch 200 Watt fahren. Und habe schon gedacht, um Gottes Willen, was wird das gleich an der hohen 8? Komme ich da überhaupt hoch mit 200 Watt oder muss ich da schieben? Und habe dann auch schon unten am Anstieg das Handy rausgeholt, die anderen angerufen und gesagt, so, ey Leute, wir müssen uns was überlegen, weil ich kann hier gleich nicht mehr, also ich muss gleich mal richtig schlafen. Ich komme überhaupt nicht in die Gänge und bin dann wirklich diesen Anstieg so langsam hochgefahren und kam dann zu unserer Parzelle und dachte, na gut, wer ist als nächstes dran? Und turns out, die anderen beiden haben auch gepennt. Also wir waren einfach alle völlig hinüber. Und das, finde ich, ist auch eine Herausforderungen oder vielleicht auch ein Tipp, den man geben kann, wenn man so als Team startet, dass man wirklich im Vornherein schon Absprachen trifft, wie, ab wann gehen wir auf Doppelrunden, gehen wir überhaupt auf Doppelrunden, einfach so taktische Dinge, weil wenn du es natürlich maximal zeiteffizient fahren willst, ist einer ja immer irgendwie auf der Runde. Das heißt, du kommst während der 24 Stunden gar nicht dazu, so viertmal zu beratschlagen, okay, was machen wir jetzt? Wer kocht jetzt Nudeln, wer holt Wasser, wer fährt eine Doppelrunde, wer will schlafen? Sondern das muss man eigentlich ja vorher irgendwie schon verschiedene Szenarien besprochen haben, dass man das dann im Zweifelsfall jeder weiß, was zu tun ist.
Genau, und deswegen auch die Rennsimulation, dass man wirklich da seine Teamstrategie auch mal ausprobiert hat. Also dass man das nicht im Vollen fährt, aber dass man auch wirklich mal geguckt hat, wer kocht denn am besten Nudeln für das Team und wo passt es denn am besten rein. Mhm. Genau. Und da ist auch noch ganz wichtig, was du jetzt gesagt hast, du bist quasi aus dem Stuhl gefallen aufs Rad und musstest los. Mhm. Da nur zu empfehlen für die Teams, nehmt einen Cooldown und ein Warm-up mit. Also schnappt euch eine Rolle und fahrt wirklich 10 Minuten aus, nachdem ihr von der Runde kommt. Und fahrt euch auch 10, 15 Minuten wieder ein, dass man den Körper ruhig in Trab bringt, dass der in Bewegung kommt, dass der Kreislauf wieder hochfährt, dass man dann erst auf die Strecke geht. Das ist nur gut für die Regeneration und um wieder wach zu werden. Das lohnt sich auf jeden Fall.
Was denkst du über die Strategie? Weil wir haben jetzt überlegt, das nächstes Jahr so zu machen, dass man normalerweise ist die Rotation ja A, B, C, D, A, B, C, D. Jetzt kann man ja nachts dann sagen, man macht diese Doppelrunden, also A, A, B, B, C, C, D, D. Oder man nimmt quasi, teilt das Team in zwei Hälften und A und B wechseln sich erst ab. Also man macht A, B, A, B und dann macht man C, D, C, D. Ich hoffe, man konnte mir jetzt folgen. Es waren jetzt sehr viele Buchstaben.
Ich denke, man konnte, ja.
Was denkst du, kann das sinnvoll sein? Und dann habe ich nämlich überlegt, wenn man dann jetzt, meinetwegen, ich bin A, übergebe an B und bin ja in 50 Minuten, einer Stunde wieder dran, ist es dann sogar besser, sich eine Stunde auf die Rolle zu setzen und einfach wirklich so bei 100 Watt locker in Bewegung zu bleiben? Also, was denkst du von dieser Strategie?
Das ist wirklich die beste Strategie für Teamzeitfahren, das Team zu splitten. Das macht ab 4 wirklich Sinn. Bei 6 Personen macht es halt nochmal mehr Sinn, dass du dann auch die volle Regeneration mitnehmen kannst. Mhm. Und dann würde ich in der Pause, also wirklich nur 10 Minuten Cooldown fahren und 10 Warm-up, dass du dich dann nochmal ruhig hinsetzen kannst, deine Sachen sortieren, die Hose wechseln, den Recovery Shake zu dir nehmen, nochmal was Ordentliches essen, dass du all das schon mal vorbereitest, um dann auch in die lange Pause reingehen zu können. Mhm.
Aber würdest du das nur nachts machen oder würdest du sagen, dieses Schema kann man ruhig 24 Stunden lang durchziehen?
Das ist dann teamabhängig. Mhm. Das sollte man auch vorher üben. Wie kommen denn die Einzelpersonen mit klar? Es macht Sinn, das über die 24 Stunden so zu machen, dass der Körper einfach warm bleibt und dann wirklich einmal komplette Phase Ruhe hat. Aber bei einem Viererteam macht es auch Sinn, immer eine Runde zu fahren.
Mal eine ganz blöde Frage. Rein theoretisch, also vom Regelwerk dürfte ich auch sagen, als Viererteam, einer fährt 6 Stunden, dann fährt der nächste 6 Stunden und dann und so weiter, oder? Also das ist nicht verboten. Aber weil das würde ich jetzt vermuten, dass das für alle, auch die durchschnittlich trainiert sind, das allerkleinste Problem wäre, um sowas zu Ende zu fahren. Weil 6 Stunden kann man ja auch so mal in einer längeren Einheit irgendwie fahren. Und also ich stelle es mir so vor, dass die Schwierigkeit für den Körper eigentlich erst durch diese Pausen entsteht, oder?
Jein. Also A ist hier der Fakt, find mal die Person raus, die 6 Stunden im Dunkeln fährt.
Gut, dann muss man halt dann Streichhölzer ziehen, das ist klar.
Also für die Regeneration macht es schon mehr Sinn, immer zu wechseln, wenn man die Regeneration auch richtig angeht. Das ist immer dieses große Aber. Ansonsten 6 Stunden durchfahren und du hast eine lange Pause, da wirst du nie die gleiche Leistung bringen können. Mhm. Also auf Geschwindigkeit gesehen, wie wenn du immer 1 Stunde an der Schwelle fährst. Also das ist dann wirklich eine Zeitfrage vom Team. Möchte ich finishen? Mhm. Dann ist es okay und fair zu sagen, okay, jeder fährt 5-6 Stunden. Mhm. Möchte ich aber sagen, okay, das ist für uns ein Rennen, wir wollen maximale Leistung, dann macht es Sinn, immer nach einer Runde zu wechseln.
Mhm. Macht ja wahrscheinlich auch so ein bisschen den Reiz aus, oder? Dieses ständige, wie schnell war der jetzt und was kommt jetzt als nächstes und wie geht's mir und wie ging's dem? Und also so stelle ich es mir vor als Außenstehender.
Mhm. Was ich mich auch frage, wir haben es vorhin mal so kurz angeschnitten, aber sollte ich jede Runde so fahren, als wäre es meine letzte? Also soll ich immer zurück zu meiner Parzelle kommen, zu meinem Team und mit Kotzschwall über dem Lenker an den nächsten übergeben oder sollte man irgendwie sich nur so zu 90-95% ausbelasten, weil es kommen ja noch 4, 5, 6 andere Runden für mich?
Das ist eben genau das Pacing für das Rennen. Wenn wir jetzt von dem Team ausgehen, du fährst eine Runde, dann eine Runde an der Schwelle fahren und nicht drüber und das auch möglichst konstant, um dann eben die Regeneration kurz zu halten und die auch komplett nutzen zu können, um dann eben wieder möglichst die Stunde konstant an der Schwelle fahren zu können. Weil wenn du da einmal drüber gehst, dann passiert dir das, was dir eben passiert ist. Du sagst 5 Uhr morgens, da geht einfach gar nichts mehr, statt halt nochmal eine Runde fahren zu können.
Was ist der schlimmste Moment, der gefährlichste Moment? Gibt es da so, also aus sportwissenschaftlicher Sicht kann man sagen, oh, nach 16 Stunden erfahrungsgemäß kommt das große Tal und wenn man da durchkommt, geht es aber wieder hoch? Oder ist das auch komplett individuell?
Auch komplett individuell. Meistens nachts, wenn der Körper sowieso das Signal bekommt, man sollte lieber im Bett liegen, als hier auf dem Rad zu sitzen. Und dann diese Kurzschlafphasen. Also das kann wirklich passieren, dass man auf dem Rad sitzt und zack, man ist weg. Und da seinen Körper gut genug kennen, um vorher zu wissen, es ist jetzt wirklich an der Zeit, ich muss jetzt vom Rad steigen. Und wenn es eben auf der Strecke ist, ist es auf der Strecke, dann stelle ich mich halt kurz daneben, versuche irgendwie wieder meinen Körper on Trab zu bekommen. Das ist dann wirklich gute Körperkenntnis.
Wie gefährlich ist ein 24-Stunden-Rennen? Also ist das eigentlich alles gesund? Oder betreibt man da auch ein bisschen Raubbau am eigenen Körper?
das ist so wie bei allem Sport, wenn man ihn zu leistungsbezogen betreibt, ist es ein Raubbau am Körper. Wenn man aber sagt, es ist ein Hobby, es ist alles auf einer gesunden Ebene, man ist auch vorher vom Arzt mal durchgecheckt worden, dieses Sport-Check-up würde ich jedem vorher empfehlen. Wenn man da auch strukturiert rangeht, das auftrainiert, dann ist das alles okay. Klar, danach sollte man nicht unbedingt das nächste Rennen 2 Tage später machen. Aber unser Körper, unser menschlicher Körper, das ist ein Ausdauertier. Wir sind dafür gemacht, lange zu fahren. Und da, wenn man das auf einer guten Ebene macht, ist das nicht zu ein großer Raubbau.
Du sagst gerade danach, da möchte ich auch einen Appell loswerden an alle, die das machen. Also es gibt ja auch noch den Tag danach, man muss wieder nach Hause fahren und viele reisen ja dann aus der ganzen Republik an. Ich habe persönlich die Erfahrung gemacht und auch Freunde von mir, die es gemacht haben, du bist am nächsten Tag eigentlich nicht in der Lage, viel länger als 2 Stunden Auto zu fahren. Also im Idealfall, wenn man jetzt eine längere Heimreise hat, vielleicht nochmal eine Zwischenübernachtung in der Nähe von dem Ort, wo das Event stattfand oder vielleicht wirklich eine Fahrgemeinschaft zu haben, wo man sagen kann, alle 45, 60 Minuten kann man sich abwechseln. Also das sollte man nicht unterschätzen, wie übermüdet man da wirklich ist und man dann auch am Tag danach einfach hinterm Steuer sitzend eine Gefahr für sich und für andere sein kann.
Ich fühle es noch nicht so richtig. Sagt mir mal aus eurer Erfahrung und aus euren Teilnahmen, die ihr gemacht habt, was waren so die Momente, wo ihr gesagt habt, boah, dafür hat sich's gelohnt. Ist das gerade geil?
Also ich war ja früher als Kind und Teenager so großer Formel-1-Fan und dann irgendwie so auf dem Nürburgring, so wo man dann irgendwie früher Michael Schumacher zugejubelt hat, da irgendwie mit dem Rennrad rumzufahren. Das fand ich irgendwie total cool. Das hat jetzt natürlich sehr stark mit dem Ort zu tun. Der Lausitzring würde mir das jetzt wahrscheinlich nicht geben oder irgendeine andere Strecke. Und was ich immer cool finde, ist so diese, ich nenne es immer Kameradschaft auf Zeit. Also du bist dann auf der Strecke, kommst du irgendwann so in dein Grüppchen mit so 2, 3 anderen, mit denen du dich dann abwechselst. Und du bist ja eigentlich, wenn du es auf Gesamtergebnis fährst, seid ihr ja eigentlich Konkurrenten. Und trotzdem zieht man dann aber mal so ein paar Kilometer zusammen und wechselt ab. Und wenn man dann irgendwie rausgeht oder an seiner Parzelle ankommt, wo man zu seinem Team zurückkehrt, wünscht man den anderen irgendwie noch viel Erfolg für die restlichen 19,5 Stunden. Und so dieser Spirit, der da auch einfach herrscht, auch mit den Nachbarn von der Parzelle. Wir hatten letztes Jahr auch einen neben uns, der auch als Einzelstarter gefahren ist. Und das war dann irgendwie so, dass wir gesagt haben, ey, wenn wir für dich Nudeln mitkochen sollen oder so, weil der hatte gar kein Betreuerteam dabei, dann sag Bescheid, dann kannst du bei uns ein paar Nudeln mitessen. Also man ist da schon irgendwie, man kennt sich nicht und trotzdem ist man irgendwie Best Buddies. Das ist so ein ganz, ganz cooles Community-Gefühl.
Wie ist das bei dir, Sarah?
Ja, das ist ja das, was den Sport ausmacht, diese Gruppengesellschaft. Und wenn man es mal als Einzel betrachtet, warum man das Ganze als Einzelstarter machen sollte, man lernt seinen Körper und die Natur drumherum komplett anders kennen. Also für mich der schönste Moment ist, wenn man in die Nacht fährt und dann bricht der Morgen an und ab 3, 4 Uhr fängt der Himmel an, andere Farben anzunehmen und man nimmt jede Nuance von Grau wahr, die sich da verändert, bis zum Sonnenaufgang. Es ist einfach so ein schönes Gefühl, da reinzufahren. Kann ich jedem empfehlen.
Es hat jetzt noch keiner gesagt, der Moment der Ziellinie, wenn man es dann geschafft hat oder so, ist das gar nicht so der Moment? Oder fällt es schon von einem ab, dann, wenn man sie erreicht hat? Gut, Erik, da kannst du jetzt nicht mitreden aus dem letzten Jahr. Aber
nicht aus dem letzten Jahr, aber von vor
2014, ja.
Ja. Also damals war es bei mir so, mein Kumpel ist damals die Schlussrunde von uns gefahren und wir haben ihn dann zwar irgendwie an der Ziellinie in Empfang genommen, aber dadurch, dass du dann selber irgendwie gar nicht auf dem Rad sitzt, wenn das Event zu Ende geht, hat man nicht so dieses, wie beim Radmarathon beispielsweise, wenn du nach 4, 5 Pässen ins Ziel kommst und nach irgendwie 7, 8 Stunden, hatte ich nicht dieses Gefühl. Und danach setzt natürlich auch immer wieder so die Realität ein, okay, wir müssen jetzt noch das Zelt abbauen, wir müssen das Auto einräumen und eigentlich will ich einfach nur pennen. Mhm. Also meistens kommt es erst, nachdem man eine gute Mütze Schlaf bekommen hat, ein, zwei Tage später, dass man dann so sagt, so, ey, das war geil. Und ja, was ich vorhin schon meinte, so diese Kameradschaft und dieses Teamgefühl und dieser Geist, der da über so einem Event schwebt, den würde ich so irgendwie an höchster Stelle einordnen.
Was sagt die Solo-Starterin?
Ich würde einmal für das Team empfehlen, so haben wir es dieses Jahr gemacht. Wir haben also 500 Meter vorm Ziel alle mit unseren Rädern gewartet, haben uns auch alle nochmal ins Dress geschmissen und sind zusammen ins Ziel gerollt, um einfach dieses Gefühl zu haben, als Team zusammen ins Ziel zu fahren. Das gebe ich eben weiter. Das ist nochmal was anderes. Man kann sich dann zusammen die Medaillen umhängen und man kann da wirklich so einen Haken als Team hintermachen und zusammen reinkommen. Mhm. Das ist wirklich wunderbar.
Solche Sachen sind aber auch erlaubt. Also da gibt es irgendwie kein hartes Regelwerk, dass das untersagt. Okay, das klingt auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ja, wichtiges Thema, die Psyche im Rennen. Wir haben es ja schon so ein paar Mal gesagt, was mache ich, wenn ich gerade echt irgendwie am Boden bin, es funktioniert nicht, der Kopf will nicht mehr, der Körper will nicht mehr. Wie kann ich mich am Leben erhalten? Egal, ob das halt mitten auf der Runde ist, wie Erik das geschildert hat, wo er da kurz das Telefon zückt und schon sagt, Scheiße, läuft nicht, aber noch viel mehr natürlich auch.
I'm gone, I'm dead.
Ja, genau. Noch viel mehr als Solo-Athlet oder Athletin. Ja, wie kann man sich da am eigenen Schopf packen und vielleicht wieder rausziehen?
Ja, im Worst Case wirklich anhalten, Rad beiseite stellen, kurz stehen bleiben, innehalten, einfach mal zurückblicken, was hat man bis hierhin geschafft? So von wegen, hey, ich bin jetzt schon 300 Kilometer gefahren, so und so viele Stunden. Es ist super, super gut. Das können vielleicht 2% der Menschen auf der Welt, was man bis hierhin erreicht hat, ist halt schon eine klasse Leistung. Einfach nochmal an der Flasche nippen, nochmal einen Riegel essen und dann kann man gut gestartet, gut vollgetankt wieder starten.
Mhm. Ich glaube, das ist als Einzelstarter oder als Einzelstarterin viel, viel schwieriger, weil im Team hast du so diese, okay, das ist jetzt nur eine Runde, so, und dann übergebe ich ja wieder an den nächsten. Und selbst auf der Runde hast du ja gerade jetzt auf dem Nürburgring so ein Zwischenziel. Ah, okay, jetzt ist die Abfahrt geschafft. Jetzt beginnt der Anstieg. Der dauert meinetwegen 15 bis 20 Minuten. Dann habe ich das wieder geschafft. Dann habe ich die Streckenpassage, die Kurvenkombination. Man hat immer so diese kleinen Zwischenziele. Mhm. Und ich glaube, das ist nicht so dieses, du hast gerade gesagt, ich habe schon 300 Kilometer geschafft. Da denkt man ja aber auch dann schnell, oh, ich muss aber noch 250. Das kann ihn ja auch mental erschlagen.
Ja, und das eben nicht machen. Also nicht nach vorne schauen und sich denken, ich muss aber noch, sondern ich darf noch oder ich habe das schon geschafft. Mhm. Das ist ja immer diese negative Herangehensweise und die würde ich bei so einem Rennen komplett vermeiden. Zurückschauen, was habe ich bis hierhin geschafft und was möchte ich noch erreichen, was darf ich noch erreichen, und im Zweifel mache ich halt eine Stunde Pause.
Lernt man was fürs Leben von einem 24-Stunden-Rennen?
Wie wichtig der Schlaf ist.
Ja, also es ist diese mentale Stärke, die man überall hin mitnehmen kann. Kleine Etappenziele setzen, das ist ja nicht nur im Sport wichtig, sondern im ganzen Leben. Nicht immer zu weit schauen und sich denken, ich muss aber noch, sondern ich stehe jetzt hier, was möchte ich als nächstes machen? Und ja, man lernt sein Fahrrad ganz neu kennen, muss ich sagen.
Was meinst du damit?
mein Fahrrad war so eine Art Zwangskauf, muss ich ehrlich sagen. Es war optisch nicht das Highlight im Fahrradladen, aber es war ein Vernunftkauf, weil ich wollte ein komfortables Rad für eben genau solche Events. Und jetzt ist es mein kleines Baby. Also ich möchte es nicht mehr hergeben, weil es so komfortabel ist und weil ich einfach so viel schon damit erlebt habe.
Ich hätte vielleicht zum Abschluss noch eine Frage an unsere Hörerinnen und Hörer oder an diejenigen, die Rad am Ring schon mal oder so ein Event gefahren sind, weil wir standen auch in diesem Jahr vor einer technischen Herausforderung, nämlich wenn du im Team fährst, du weißt ja nicht so richtig, wann bin ich denn jetzt dran, wenn du als nächstes dran bist. Wo ist denn jetzt mein Teammitglied, was gerade auf der Runde ist? Und natürlich kannst du irgendwie eine WhatsApp-Gruppe aufmachen und da den Standort teilen, aber das ist da so mitten in der Eifel mit, weiß ich nicht, 50.000 Mobiltelefonen, die sich da gerade in dieser Zelle befinden, alles andere als zuverlässig. Weiß jemand um eine technische Möglichkeit, sich mit einem Tracker auszustatten, der auch sehr zuverlässig den Standort zeigt, weil wir hatten teilweise dann in den Standort geguckt, okay, der Kollege ist da und da, ja, dann braucht er noch 10 Minuten bis hierher und auf einmal eine Minute später war er schon da. Also da kann es manchmal böse Überraschungen geben. Ja. Wenn da jemand einen guten Tipp hat an podcast@roadbike.de,
vielleicht
hätte ich großen Bedarf an diesem
Tipp. Vielleicht hat Sarah ja gerade schon eine Idee, weil du hast ja auch noch gesagt, ruhig 10 Minuten noch Warm-up. Und das ist ja, wenn man wirklich engagiert und ambitioniert fährt, ist es natürlich fatal, wenn da jemand noch auf der Rolle fährt und der Wechsel steht quasi schon vorm Zelt und sagt, hallo, wo steckst du? Mhm. Also hast du da auch einen Tipp?
Wir haben es auch über WhatsApp beziehungsweise Wo ist von anderen Herstellern probiert. Mhm. Hat weniger gut funktioniert, aber wenn man in diesem ambitionierten Bereich ist, weiß man ja auch, okay, die Person fährt 48 Minuten und dann rechne ich halt mit 45 Minuten und sitze dann halt bis Ultimo auf der Rolle und komme dann zum Wechsel.
Ja, so haben wir es dann meistens auch irgendwie gemacht, dass man so wusste, ja, der müsste jetzt eigentlich so gleich mal um die Ecke kommen und dann waren es aber manchmal doch noch 10 Minuten, weil derjenige gerade eine Krise hatte und irgendwie zwischendurch mal ein Nickerchen gemacht hat, keine Ahnung.
Ja, spannende Einblicke in eine Welt, die mir bisher völlig fremd ist, muss ich sagen.
Jetzt müssen wir dich fragen, wann startest du beim 24-Stunden-Rennen, Moritz?
Also vielleicht als Team kann ich es mir tatsächlich vorstellen, man muss sich ja langsam herantasten. Also solo kann ich mir im Moment jetzt so nicht vorstellen, obwohl ich ja lange Sachen auch mag. Aber das wäre, glaube ich, gerade irgendwie ein bisschen zu viel des Guten. Aber wenn du mal bei irgendwie sowas wieder am Start bist und jemanden brauchst, kannst du dich ja melden, Erik.
Mach ich.
Wir haben mal ein paar Events zusammengetragen. Rad am Ring wurde ja schon häufiger genannt. Am 18.07. bis 20.07. ist dieses dreitägige Festival, ist es ja, von dem dann eben das 24-Stunden-Rennen ein Teil ist. Ganz bekannt sind natürlich die 24 Stunden von Kelheim am 12. und 13.07.2025. Da habe ich gelesen, gibt es auch als Besonderheit, dass man wirklich durch so ein Festzelt fährt quasi irgendwie. Also da ist wirklich scheinbar das ganze Dorf auf den Beinen und man fährt durchs Festzelt und übergibt da quasi in die nächste Runde, auch ganz faszinierend. Und dann habe ich noch den Velofondo gefunden in Schipkau in Brandenburg am 13. bis 14.09. Also Möglichkeiten gibt es genug, noch viel mehr auch in den angrenzenden Ländern rund um Deutschland herum. Mhm. Wenn ihr jetzt auf den Geschmack gekommen seid durch diese Folge und sagt, Mensch, 24 Stunden muss ich ausprobieren, Möglichkeiten gibt es. Ganz herzlichen Dank an Sarah Satzky, Sportwissenschaftlerin beim Radlabor, für die Expertise und die Einblicke. Danke, Erik, für deine Berichterstattung und die Co-Moderation. Und natürlich vielen Dank an Manfred Blum, unseren Hörer, der dieses Thema vorgeschlagen hat, und an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn ihr nicht genug bekommen könnt von Roadbike, dann guckt mal am Kiosk. Da gibt es uns als gedrucktes Magazin. Auf bike-x.de gibt es uns im Internet und natürlich unter Roadbike Magazin auch bei Instagram und als YouTube-Kanal. Ganz herzliche Einladung, in 14 Tagen wieder zuzuhören bei der nächsten Folge von Faszination Rennrad, dem Podcast des Roadbike-Magazins. Und bis dahin, macht es gut, bleibt sturzfrei und gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Ciao.
Faszination Rennrad. der Roadbike-Podcast.